Deutschlandfunk. Hintergrund.
Strafverfolgung im Darknet. Wie der Staat im Netz nach Kriminellen fahndet. Eine Sendung von Peggy Fiebig.
Für 6 Jahre muss Alexander U. ins Gefängnis. Das hat am Mittwoch das Landgericht Karlsruhe entschieden. Der 31-jährige Informatikstudent hatte über 4 Jahre ein Forum im sogenannten Darknet betrieben. Keine Kontrolle, alles erlaubt, versprach Alexander U. und schuf so eine Seite, auf der Kriminelle unter anderem mit Waffen handelten. So kam es, dass der spätere Amokschütze von München, David S., über eben diese Website eine halbautomatische Waffe kaufte. Im Juli 2016 tötete der damals 18-Jährige damit in einem Münchner Einkaufszentrum 9 Menschen. 5 weitere verletzte er.
Alexander U., alias Lucky Specs, hatte dem Amokschützen diese Waffe nicht selbst verkauft. Aber als Betreiber der Website Deutschland im Deep Web ermöglichte er, dass Käufer und Verkäufer zueinander finden konnten. Das Landgericht Karlsruhe verurteilte ihn nicht nur wegen Beihilfe zum Waffenhandel, sondern auch wegen fahrlässiger Tötung. Vorsitzender Richter Holger Radke sagte in seiner Urteilsbegründung:
Der Amokläufer hätte die Waffe nicht kaufen können, hätte den Amoklauf nicht begehen können, wenn der Angeklagte Verkäufer und Käufer nicht in seinem Forum hätte zusammenkommen lassen.
Die Bekämpfung von Kriminalität im sogenannten Darknet wird für die Strafverfolgungsbehörden immer wichtiger. Man kann sich das Darknet wie ein paralleles Internet aus gut versteckten und aufwendig verschlüsselten Websites vorstellen. Nicht alles, was sich hier abspielt, ist illegal. Und doch ist es der Teil des Internets, in dem Kriminelle mit illegalen Waffen handeln, Kinderpornografie verbreiten und sogar Auftragsmorde vergeben werden. Denn durch Verschlüsselungen und Anonymisierungen ist es fast unmöglich, Aktivitäten in diesem Teil des Internets nachzuverfolgen. Markus Beckedahl, Journalist von Netzpolitik.org.
Diese Technologien funktionieren in der Regel so, dass man mit einem speziellen Browser oder anderen Softwarewerkzeugen quasi in eine dunkle Wolke hineinspringt, in dieser dunklen Wolke von Server zu Server springt und irgendwo anders aus dieser dunklen Wolke wieder herauskommt, sodass es nicht offensichtlich ist, von welchem Computer, mit welcher sogenannten IP-Adresse, also mit welchem Identifikationsmerkmal ich im Netz surfe.
Das Darknet ist der Bereich des Internets, der von Suchmaschinen wie Google oder Bing nicht durchsucht wird und in den man nur mit einer speziellen Darknet-Software reinkommt, beispielsweise über den sogenannten Tor-Browser. Nutzer dieses versteckten Teils des Internets sind jene, die viel Wert auf ihre Privatsphäre legen: Whistleblower, Journalisten, Regimekritiker. Aber auch Kriminelle schätzen die Anonymität, die das Darknet bietet.
Deshalb ist es für die Strafverfolgungsbehörden so schwierig, Straftaten, die im Darknet begangen werden, aufzuklären. Wie das BKA Alexander U., alias Lucky Specs, auf die Schliche gekommen ist, hat der SWR-Journalist Kai Laufen, der das jetzt zu Ende gegangene Verfahren in Karlsruhe beobachtet hat, während der mündlichen Verhandlung erfahren.
Das Bundeskriminalamt hat mit verdeckten Ermittlern in diesem Forum Scheingeschäfte angebahnt und dann, als es tatsächlich zu einem Waffenverkauf kam, den Verkäufer festgenommen und mit ihm aber ausgehandelt, dass dessen Account weiter betrieben werden kann. Und mit diesem dann recht glaubwürdigen Account hat das Bundeskriminalamt gespendet. Den Gegenwert von 10 Euro in Form von Bitcoin, als nämlich Alexander U., der Betreiber des Forums, um Spenden gebeten hatte. Bitcoin lassen sich aber in dem Moment tatsächlich auch zurückverfolgen, wo jemand versucht, sie in echtes Geld, in Euro umzutauschen. Das hat Alexander U. getan und damit wurde er dann identifiziert.
Meist ist der eben beschriebene Einsatz von verdeckten Ermittlern die einzige Chance, um Straftaten im Darknet zu ermitteln, berichtet auch Andreas May. Er leitet seit 10 Jahren die Hessische Zentralstelle für Internetkriminalität, kurz ZIT, eine Sondereinheit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Der jüngste Erfolg der ZIT ist die Aufdeckung und Zerschlagung der Darknet-Plattform Elysium. Als BKA und ZIT den Server in einer Autowerkstatt beschlagnahmten, zählte das Internetforum zu den größten Kinderpornografie-Plattformen der Welt. Mehr als 110.000 Nutzer klickten sich durch ein gewaltiges Archiv an Fotos und Videos.
Auch die Betreiber von Elysium müssen sich seit einigen Monaten vor dem Landgericht Limburg verantworten. Die bandenmäßige Verbreitung und den Besitz von Kinderpornografie wirft der Staatsanwalt den vier Angeklagten vor. Es ist die erste Anklage in Deutschland gegen eine Tätergruppe wegen des Verdachts des Betriebs einer kinderpornografischen Plattform im Darknet.
Wie häufig spielte bei den Ermittlungen auch in diesem Fall Inspektor Zufall eine Rolle, berichtet Andreas May von der Hessischen Zentralstelle für Internetkriminalität. Hier war es so, dass beim Hochladen von Profilbildern für einen kurzen Moment eine Verbindung zum normalen Internet bestand und deshalb die IP-Adresse des Servers für die Ermittler sichtbar war.
Und so tauchte mehrfach eine IP-Adresse auf und die IP-Adresse wies eben in eine Werkstatt nach Bad Camberg. Ja, es war einfach ein Fehler in der Forensoftware. Die Forensoftware arbeitete in diesem einen kleinen Teilbereich nicht unter Tor.
Auch im Elysium-Fall hatten sich die Ermittler verdeckt Zugang zur Plattform verschafft. Ihr Glück in diesem Fall, anders als auf vielen anderen pädophilen Plattformen, bestand kein Posting-Zwang. Anderenfalls wären die Fahnder hier an ihre Grenzen gestoßen. Viele Foren fordern nämlich eine sogenannte Keuschheitsprobe. Sie verlangen von ihren Nutzern, dass sie selbst kinderpornografisches Material hochladen. So wollen sie sich gegen ungebetene Gäste von der Polizei schützen. Denn in Deutschland ist die Verbreitung sogenannter kinderpornografischer Schriften verboten. Dabei gibt es keine Ausnahme für die Ermittler. Sie würden sich strafbar machen, wenn sie solches Material hochladen würden.
Mit dem Problem haben sich auch die Justizminister der Länder auf ihrer diesjährigen Frühjahrskonferenz befasst. Sie haben sich dafür ausgesprochen, dass Strafverfolger zumindest computergeneriertes Material verwenden dürfen, um sich Zugang zu den einschlägigen Foren zu verschaffen.
Bisher arbeiten deutsche Polizisten und Staatsanwälte in den Fällen, in denen eine sogenannte Keuschheitsprobe verlangt wird, oft mit anderen Ländern zusammen, in denen auch diese Art der verdeckten Ermittlung erlaubt ist. So war es beispielsweise beim Vorgängerforum von Elysium. Auf der Plattform The Giftbox Exchange gab es, anders als bei Elysium, einen Posting-Zwang, sodass die zuständigen bayerischen Ermittler nicht weiterkamen. Andreas May von der Zentralstelle für Internetkriminalität.
Und hat dann diesen Account an die australischen Behörden sozusagen zurückgegeben und hat gesagt, dürft ihr ihn benutzen? In Australien gibt es die Möglichkeit, dass verdeckte Ermittler auch Straftaten begehen dürfen. Und mit diesem Account und den weiteren Ermittlungen ist es dann gelungen, die Betreiber dieser Plattform Giftbox Exchange zu ermitteln.
Zuvor hatten die australischen Behörden die Plattform selbst übernommen und weitergeführt. Eine sensible Frage, die sich auch den deutschen Fahndern immer wieder stellt. Wie lange sollte man die Plattform offen halten, um möglichst viele Nutzer zu identifizieren? Für Andreas May gibt es eine klare Grenze.
Also es gibt eine Faustregel. Wenn Sie einen Menschen haben, einen aktuellen sexuellen Missbrauch, dann sind Forenermittlungen ehrlich gesagt egal. Dann können Sie ein Jahr oder zwei investiert haben. Wenn es darum geht, einen aktuellen sexuellen Missbrauch zu beenden, dann müssen Sie sofort loslegen. Dann dürfen Sie auch nicht einen Tag zuwarten.
Loslegen heißt hier in erster Linie, die Darknet-Seite stillzulegen. Manchmal aber, insbesondere wenn es um andere Straftaten als Kinderpornografie geht, werden illegale Darknet-Foren aber auch für eine gewisse Zeit übernommen. So geschehen beim Darknet-Handelsmarktplatz Hansa, der in einer gemeinsamen Operation von FBI, Europol und niederländischen Behörden einen Monat lang weiter betrieben wurde. Hansa war einer der drei weltweit größten Umschlagplätze für Waffen, Drogen und Hackersoftware im Darknet. Durch die vorübergehende Nutzung der Plattform konnten zehntausende Nutzernamen und Passwörter identifiziert werden. Tausende Ermittlungsverfahren, auch in Deutschland, folgten aus den gewonnenen Erkenntnissen.
Underground Economy nennen Fachleute diese Form des Schwarzmarkthandels im Internet. Bezahlt wird mit digitalen Zahlungsmitteln, in der Regel mit Bitcoin. Die Darknet-Marktplätze sind dabei den bekannten Online-Marktplätzen in ihrem Erscheinungsbild verblüffend ähnlich, erklärt Dirk Büchner vom Bundeskriminalamt.
Da ist dann links eine Leiste, wo draufsteht, also wir haben zurzeit 26.000 Angebote Rauschgift, 10.000 Angebote, Fälschungsdelikte, da steht natürlich nicht Delikte, sondern Fakes oder irgend sowas. Dann steht da drin, wir haben zurzeit 400 Waffen im Angebot. Dann gibt es von den Waren ganz häufig Bilder, die eingestellt sind. Dann gibt es die Warenbeschreibung. Dann gibt es auch schon Hinweise, wir liefern nur nach Deutschland oder nur nach Europa. Da finden Sie also alle für Käufer interessanten Hinweise praktisch ganz offen auf den Seiten drauf.
Auf den meisten Darknet-Marktplätzen gibt es Bewertungssysteme für Verkäufer. Es gibt sogar das Angebot eines Treuhandservices für die Abwicklung der Bezahlung zwischen Verkäufer und Käufer. Denn auch Kriminelle wollen sich vor Betrügern schützen. Häufig ist das Treuhandverfahren obligatorisch und mit einer Provision für den Marktplatzbetreiber verbunden. Wie das häufig abläuft, weiß der Leiter der Hessischen Zentralstelle für Internetkriminalität, Andreas May.
Der potenzielle Käufer sagt, wir haben Geschäft abgeschlossen, ich habe jetzt 0,01 Bitcoin zu zahlen für bestimmte Anzahl von Drogen. Er überweist diese Bitcoins auf die Bitcoin-Wallet des Betreibers der Plattform. Er sagt, das Geld ist angekommen, du kannst die Drogen losschicken. Der Verkäufer schickt die Drogen los und der Käufer meldet, alles okay, die Drogen sind angekommen, sind auch okay. Und dann wird das Geld sozusagen ausgecashed auf die Wallet des Verkäufers abzüglich eines Einbehaltes. Natürlich in Höhe eines bestimmten Prozentanteils von dem Betreiber, der als Treuhänder fungiert.
Eine weitere Möglichkeit für den Betreiber, Geld zu verdienen, ist sogar die Schaltung von Werbung. Das war zum Beispiel der Fall bei der mittlerweile geschlossenen Seite Crime Network.
Wenn sie dort Drogen anbieten wollten, mussten sie Werbebanner schalten und diese Werbebanner wurden von Betreiber verkauft. Das heißt, wenn sie die Startseite von Crime Network aufgerufen haben, dann sah das so ein bisschen aus wie bei Verkaufsplattformen, die sie kennen. Da poppten große Werbebanner auf, nur dass da halt dann stand, ich sag jetzt einfach mal, ein Kunstname Mickey Mouse Drogenshop und dann hätten sie dort bei diesem Drogenshop ihre Drogen erwerben können.
Das Angebot solcher Marktplätze ist breit. In jüngerer Zeit hat vor allem der Falschgeldhandel zugenommen. Erst kürzlich schnappte die österreichische Polizei einen 33-Jährigen, der über eine halbe Million Euro in Blüten über das Darknet verkauft haben soll. Die Klassiker auf den Darknet-Marktplätzen sind Drogen und Waffen, aber
mit Abstand am meisten werden natürlich gestohlene Identitäten angeboten, gestohlene Daten. Das ist millionenfach verfügbar. Und zwar Daten jeglicher Art. Ob das Zugänge zu Verkaufsplattformen sind, ob das Zugänge sind zu Konten, ob das Kreditkartendaten sind.
Es werden aber nicht nur die gehackten Daten, sondern auch die Hackerwerkzeuge selbst zum Verkauf angeboten. Oder auch maßgenau auf die individuelle Bestellung zugeschneiderte Schadsoftware, zählt Alexander May auf. Der Cyberkriminelle von heute braucht nicht einmal mehr besondere Computerkenntnisse. Alles ist käuflich. Wie groß der Schaden ist, der durch diese sogenannte Underground Economy verursacht wird, kann auch Dirk Büchner vom Bundeskriminalamt nicht sagen.
Das ist genau unser Problem. Man kann es nicht genau quantifizieren. Ich bezweifle, dass Ihnen irgendjemand auf der Welt sagen kann, wie groß das Darknet ist, wie viele Marktplätze es gibt, wie viele Foren es gibt, zumal dieses ganze System auch unglaublich beweglich ist. Ständig verschwinden Marktplätze, kommen neue Marktplätze dazu.
Der Darknet-Waffenhändler, der Darknet-Drogenhändler oder derjenige, der hier Kinderpornografie verbreitet, wird strafrechtlich genauso behandelt wie der in der echten Welt. Was den Strafverfolgern allerdings ein Dorn im Auge ist, an die Betreiber und Administratoren der entsprechenden Plattformen kommt man rechtlich nicht so leicht ran. Dirk Büchner vom BKA beschreibt das Problem.
Da sagen uns dann die Rechtsanwälte dieser Administratoren, wenn der Administrator selbst nichts angeboten hat oder an den Geschäften nicht teilgenommen hat, ja, das ist ja im Endeffekt wie ein Flohmarktveranstalter und der weiß ja gar nicht, was an den einzelnen Ständen verkauft wird. Trotzdem sagen wir natürlich, der bietet vielen Leuten die Gelegenheit, illegale Dinge anzubieten oder zu kaufen. Das ist bis jetzt von der Strafbarkeit nicht so fassbar, wie wir uns das wünschen würden.
Unterstützung bekommt Büchner vom nordrhein-westfälischen Justizminister Peter Biesenbach von der CDU. Der hatte im Sommer eine Bundesratsinitiative angekündigt zur Einführung eines neuen Straftatbestandes. Danach soll künftig schon das Anbieten von Leistungen im Darknet bestraft werden, wenn damit bestimmte, besonders gefährliche Straftaten ermöglicht werden sollen. Vorgesehen sind dabei Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu 10 Jahre. Mitte Februar will der NRW-Justizminister Biesenbach den Gesetzentwurf vorstellen und in den Bundesrat einbringen. Eine solche Neuregelung sieht der Erlanger Rechtswissenschaftler Christian Rückert sehr skeptisch.
Eine echte Strafbarkeitslücke vermag ich allerdings nicht zu erkennen. Wenn man sich mal ansieht, um was für Güter es sich überwiegend handelt, dann sind es vor allem Betäubungsmittel, dann sind das Waffen, dann ist das zum Beispiel Falschgeld und eben in Teilbereichen auch Kinder- und Jugendpornografie. Und in diesen Bereichen haben wir schon sehr weite Strafnormen, die bereits das Betreiben einer solchen Plattform, wenn ich weiß, was da gehandelt wird und das bewusst zu Vermittlungszwecken zur Verfügung stelle, dann haben wir da schon Strafnormen, die dieses Verhalten eigentlich aus meiner Sicht ausreichend erfassen würden.
Denn schon jetzt macht sich zum Beispiel strafbar, wer einem anderen allein schon die Gelegenheit verschafft, Betäubungsmittel zu kaufen. Dennoch stehen die Strafverfolger vor 2 Problemen. Das erste: Nicht für alle Straftaten, die im Darknet begangen werden können, steht ein solch weiter Straftatbestand zur Verfügung.
Und es gibt noch eine weitere Schwierigkeit. Wie häufig im Strafrecht haben die Ermittler oft Probleme, den Betreibern illegaler Darknet-Plattformen die Straftaten nachzuweisen. Das gibt auch Christian Rückert zu.
Man muss sich das mit den Plattformen ja so vorstellen, dass die zu großen Teilen, wenn sie denn mal laufen, automatisiert betrieben werden. Das heißt, diese Plattformbetreiber müssen selbst gar nicht so furchtbar viele Handlungen vornehmen. Die setzen die einmal auf und danach geht es im Endeffekt häufig um Softwarepflege. Dann ist es so, dass teilweise da noch ein bisschen Arbeitsteilung herrscht. Das heißt, es gibt Teams, bei denen der eine für den einen Bereich und der andere für den anderen Bereich zuständig ist. Und wenn die schweigen, ist es teilweise relativ schwierig, den Betreibern IT-forensisch nachzuweisen, wer genau welche Handlung begangen hat.
Im Karlsruher Fall aber ist den Ermittlern ein Erfolg gelungen. Ihre Beweise haben das Gericht davon überzeugt, dass Alexander U. von dem Waffen- und Drogenhandel auf seiner Internetseite wusste und ihn zumindest billigte.
Und mehr noch. Die Richter haben Alexander U. auch für die 14 Opfer des Münchner Amoklaufs mitverantwortlich gemacht. Sie verurteilten ihn wegen fahrlässiger Tötung, weil die Tatwaffe des Amoklaufs über seine Website verkauft wurde.
Das ist in Deutschland juristisches Neuland. So nannten die Richter ihr eigenes Urteil. Zum ersten Mal ist ein Internetseitenbetreiber wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen worden, obwohl er die Tatwaffe nicht selbst verkauft hatte. Alexander U. wurde zum Verhängnis, dass der spätere Amokläufer von München und der Verkäufer der Tatwaffe über seine Website ins Geschäft kamen und dadurch später Menschen starben. Der Vorsitzende Richter Holger Rathke sagte:
Der Angeklagte hat einen Bachelorabschluss in Informatik und hätte damit etwas Sinnvolles anfangen können.
Eine deutliche Botschaft des Karlsruher Richters. Nicht nur an Alexander U., sondern auch an andere Betreiber illegaler Internetseiten. Was im Darknet passiert, kann in der echten Welt harte Konsequenzen haben. Alexander U. hat jetzt lange Zeit, darüber nachzudenken.
Das war der Hintergrund. Strafverfolgung im Darknet. Wie der Staat im Netz nach Kriminellen fahndet. Eine Sendung von Peggy Fiebig. Redaktion: Ann-Kathrin Jeske.